Ich lese uns Philipper Kapitel 1, Vers 12 bis 21. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Letzte Woche habe ich über Prediger gepredigt. Und ich habe euch das zusammengefasst, man kann das ganze Buch zusammenfassen mit dem einen Vers, das ganze Leben ist sinnlos, ohne Gott. Und ich habe in der Woche mich mit Rudi über den Prediger unterhalten und er hat noch eine andere Zusammenfassung gehabt von einem anderen Theologen und die lautet so: Das ganze Leben ist anstrengend und dann stirbst du. Und ich glaube, es gibt Tage und vielleicht sogar manchmal Wochen oder Monate oder vielleicht manchmal nur Momente, wo wir das nachempfinden können. Das ganze Leben ist irgendwie anstrengend. Ja? Es strengt einfach an. Es ist also dieser graue Alltag oder immer dasselbe. Und wir haben nicht den Schwung und die Frische, ja, an diesen neuen Tag zu steigen und das zu machen, was wir zu machen haben, weil wir das ja jeden Tag machen müssen. Oder weil einfach die Probleme wieder vor der Tür stehen. Das ist vielleicht nicht nur so, dass es eben einfach uns alles anstrengt, das, was immer da ist, sondern dass man besonders angefochten ist. Große Probleme hat, Schicksalsschläge, man ist entmutigt. Wisst ihr, die kleine Gemeinde in Philippi, vielleicht waren die etwa so groß wie wir, die befand sich damals auch in einer solchen Zeit, die ganze Gemeinde. Und vielleicht hatten die noch viel größere Probleme, viel größere Anfechtung, viel größere Entmutigung, als wir uns das vorstellen können. Sie hatten schon keinen guten Start in der Stadt, denn von Anfang an wurden sie verfolgt. Und nun kam es noch, dass Paulus, der Gemeindegründer sozusagen, ihr geistlicher Vater, dass er ins Gefängnis kam. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass er von den Juden verfolgt wurde und von den Römern eingekerkert wurde, ja, die haben also Hand in Hand gespielt, sondern jetzt kam noch etwas dazu. Es gab sogar christliche Lehrer, die sich gegen Paulus stellten. Die versuchten, Paulus in seiner Gefangenschaft noch mehr Schaden zuzufügen. Wahrscheinlich aus Neid oder Hochmut. Ja, Paulus hat das hier geschrieben, Kapitel 1, Vers 16. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Also nun kam noch Streit in der Gemeinde dazu, Spaltung. Und wir können uns gut vorstellen, wie die kleine Gemeinde in Philippi dadurch entmutigt wurde. Wo soll das jetzt alles hingehen? Wir haben doch gerade das angefangen und jetzt das. Paulus im Gefängnis, Streit in der Gemeinde, nur Probleme. Die dachten so, das war's jetzt langsam. Wir können wieder einpacken. Und wir können uns jetzt vielleicht auch vorstellen, warum Paulus gerade im Philipperbrief deshalb so oft von Freude und sich freuen spricht. Weil er in diese Situation zu den Philippern schreibt und sie vor allen Dingen ermutigen will. Und ich denke, uns geht es genauso. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung so dringend und meistens täglich. Vor allen Dingen auch geistliche Ermutigung. Und dazu wollen wir uns heute zuerst die Grundlage aller Ermutigung und Hoffnung ansehen. Und dann noch zwei Beispiele, wie wir uns gegenseitig ermutigen können. Die Grundlage unserer Ermutigung, was ist das? Das ist Gottes Souveränität. Gottes Souveränität. Ja, Ermutigung durch Gottes Souveränität, das ist unser erster Punkt. Also die Philipper dachten, jetzt ist alles vorbei. Und was antwortet ihnen Paulus? Leute, jetzt geht's los. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir wieder geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt worden bin. Also Paulus sagt, da wo ihr denkt, dass es bergab geht, da geht es eigentlich bergauf. Da wo ihr denkt, die Sache Gottes ist bedroht, da baut Gott sein Reich. Ja, Paulus ist also nicht irgendwo im Gefängnis, in irgendeinem Loch, irgendwo. Er ist wo gefangen? In der kaiserlichen Kaserne. Und er hat so durch Gottes Führung Zugang bis in die obersten Kreise des Römischen Reiches bekommen. Das wäre so ähnlich wie, wenn ich aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die hier Leuten nicht gefallen haben, ins Gefängnis komme, aber ich komme nach Berlin und werde da in der Sicherheitszelle beim Bundeskanzleramt untergebracht. Und spreche immer mit den Ministern dort, weil die zufällig dort ihr Pausenbrot essen oder so. Keine Ahnung. Also es ist der absolute Wahnsinn, was hier passiert ist. Paulus ist in der kaiserlichen Kaserne. Er hat den Zugang zu den Mächtigsten und Größten im Reich. Wer weiß, wie lange Paulus und viele, viele andere Missionare von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf hätten zuckeln müssen und das Evangelium verkünden müssen, bis sie so weit gekommen wären, dass sie dort Zugang hätten, dass die Leute zugehört hätten. Gott steckt Paulus auf ganz anderen Weg genau an die richtige Stelle. Und am Ende des Briefes gibt uns Paulus Grüße weiter. Wir fragen uns vielleicht immer, was sollen denn mal die ganzen Grußlisten dort hinten? Es war sicherlich schön für die Gemeinden damals, was sollen wir denn heute? Kenne ich die Euodia oder die Eunike oder die... Kenne ich ja alle gar nicht, ja? Wofür sind die Grußlisten da? Und hier, ein Grund ist, Paulus gibt Grüße weiter. Von wem? Kapitel 4, Vers 22, es grüßen euch auch die Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Also da gab es sozusagen schon Gläubige im des Hauses des Kaisers, in der kaiserlichen Familie, bei seinen Leuten. Aber das ist noch längst nicht alles. Paulus schreibt weiter, Kapitel 1, Vers 14, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Also die Brüder in Rom, die wurden nicht eingeschüchtert durch die Gefangenschaft von Paulus, sondern die wurden dadurch ermutigt. Die haben gesehen, wow, der Paulus, der ist so mutig, so standhaft. Der steht treu zu Christus und geht sogar dafür ins Gefängnis. Wir wollen auch so treu zu Christus stehen. Der Paulus, der hat jetzt im Gefängnis so gute Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Wow, wir wollen treu für Christus einstehen. Das war eine Ermutigung. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt ist, desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Und vielleicht sind diese Christen in Rom dann sogar ermutigt und unterstützt worden durch verschiedene Christen aus dem kaiserlichen Haus. Und dann auch durch die Verkündiger, auf die Verkündiger geht dann Paulus ein, die ihn dann verleumden. Also es gab welche, die für ihn waren, die zu ihm standen, und da gab es also auch christliche Verkündiger, die ihn verleumdeten. Und was muss er feststellen? Auch sie müssen Gott dienen. Die meinen es böse, sie müssen dennoch Gott dienen. Obwohl sie eine falsche Motivation haben, tragen sie dazu bei, dass Christus verkündigt wird. Und Paulus sagt, ob das nun nur ein Vorwand war oder ob sie es in Wahrheit machen, ich freue mich darüber. Christus wird groß gemacht. Also da, wo ihr euch ängstigt, da freue ich mich. Die Philipper haben geweint vor lauter Trauer. Paulus hat sich einfach gefreut. Warum? Nun, weil Paulus auf Christus guckt. Weil Paulus sieht, worum geht es wirklich. Was ist das Wichtigste? Er schaut auf Christus. Er sieht, Christus hat am Kreuz als letztes was gesagt? Es ist vollbracht. Und darum ist Christus auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes und was macht er dort? Er kämpft dort nicht weiter. Er hat es ja schon vollbracht. Der Sieg ist vollbracht. Er regiert und er führt seinen Sieg aus. Mit anderen Worten, Paulus weist die Philipper und auch uns natürlich auf Gottes Souveränität hin. Gott führt seinen Plan aus, er baut sein Reich und er baut seine Gemeinde. Und da müssen selbst die, die offensichtlich gegen Gott agieren, Gottes Sache dienen. Und darum kann Paulus sich freuen, obwohl er im Gefängnis sitzt und draußen seine eigenen Brüder gegen ihn wettern. Stellt euch das mal vor. Ihr sitzt schon im Gefängnis und dann kommen noch eure Brüder und treten noch gegen euch auf, fallen euch noch in den Rücken. Und Paulus freut sich, weil er auf Christus guckt. Paulus freut sich, denn der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi. Kapitel 1, Vers 6. Paulus freut sich bei aller Härte des Glaubenskampfes. Er spricht von Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Kapitel 2, Vers 13. Und Paulus freut sich, weil der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren wird in Jesus Christus. Kapitel 4, Vers 7. Nun, ich denke, auch wir Christen sind immer wieder drauf und dran, uns nach Kräften an der Jammerkultur zu beteiligen. Auch wir Christen sind immer wieder drauf und dran, durch Probleme in der Welt und im eigenen Leben entmutigt zu werden. Und dass wir uns dann vielleicht zurückziehen und wir denken, es hat doch keinen Sinn, was soll das Ganze? Und dass wir dann auch in unserem geistlichen Leben nachlassen, weil wir uns denken, ich habe keinen Antrieb, keine Motivation. Was bringt's? Ja, alles ist eitel und haschen nach Wind, wie der Prediger sagt. Und unser Blick geht nicht mehr über diesen Horizont dieses Lebens hinaus auf Christus. Und Paulus sagt uns, wenn ihr entmutigt werdet, wenn ihr euch Sorgen macht, wenn ihr euch beklagt, dann sollt ihr am schnellsten in euch gehen und euch hinterfragen, warum ihr euch sorgt. Und dann solltet ihr Gott bitten, dass er eure Augen schärft, euren Blick schärft und euch sein Wirken in eurem Leben und in dieser Welt erkennen lässt. Die Gründe, wo ihr alle Hoffnung verliert, sind vielleicht genau die Gründe, warum wir Gott danken können. Vor ein paar Jahren, da sind meine Familie und ich mit dem Fahrrad zur Gemeinde Bibelfreizeit gefahren, die waren Gießen. Da muss man von hier aus gesehen ja über das Hochsauerland, ne? Wir sind mit den Fahrrädern, mit den Kindern, so mit Anhänger und so weiter losgefahren. Das war so der erste Test. Und dann kommen irgendwann die Berge und wir haben uns diese Berge hochgeschüttet und haben versucht, wirklich eine Route zu finden, wo wir nicht immer hoch und runter müssen, sondern einfach so stetig berghoch und dann insgesamt weniger ständig hoch und runter fahren müssen. Gut. Und wir sind so diesen Weg hochgefahren. Es war so ein Schotterweg, es war so richtig anstrengend, es war heiß. Wir sind auf den Berg oben angekommen und dann war es richtig schwierig weiterzufahren und dann auch wieder teilweise runterzufahren. Ich habe mich schon immer gewundert, warum geht es immer so weiter runter und so weiter runter. Und das Ende vom Lied war, wir sind etwa 2 Kilometer neben der Stelle rausgekommen, im selben Teil, wo wir hochgefahren sind. Wir sind also oben wieder genau dahin zurückgefahren. Es war so, So, okay, was machen wir jetzt? Jetzt ist der Zeitplan durcheinander gekommen. Wir müssen ja rechtzeitig zur Gemeinde Bibelfreizeit sein. Also sind wir ein Stück mit dem Zug gefahren. Und natürlich hatte der Zug Verspätung. Dann kam ein Zug. Wir sind reingestiegen mit Hänger und Fahrrädern. Und es war natürlich der falsche Zug. Wir sind in die falsche Richtung gefahren und sind in einen Bahnhof im Niemandsland rausgekommen, irgendwo im Sauerland. Und es war klar, der nächste Zug kam erst in über 2 Stunden. Wir saßen dort fest. So, warum? So ein und so weiter. Okay, das war so ein Tag, wo man sagte, und dann mussten wir zu guter Letzt noch zu unserem Campingplatz, wo wir hin wollten, den ganzen Berg wieder hochfahren, um nur am nächsten Morgen dann wieder runterzufahren. Und so, am nächsten Tag ging unsere Radtour dann weiter von Winterberg Und es war ein herrlicher Tag. Es ging wirklich fast, es war eine nie endende Abfahrt. Wir haben statt unseren normalen 40 Kilometer 80 Kilometer geschafft und es war blendendes Wetter. Und wir sind den ganzen Tag auf nassen Straßen gefahren. Denn es war ein richtig heftiges Unwetter, ein richtig heftiges Gewitter den ganzen Tag vorher. Und so hat es Gott eben geführt, dass er uns ein bisschen da hin und her geführt hat, im Zug und mit den Bergen, dass wir eben diesen herrlichen Radtourtag haben konnten und ohne mit Kindern und Sack und Pack nass geworden sind. So, ich weiß, das ist jetzt nur so ein Beispiel, was jetzt nicht so weltbewegend und tiefgreifend ist. Aber vielleicht habt ihr solche Erlebnisse auch gehabt, wo ihr euch sagt, oh, warum muss das jetzt sein? Und später hat sich herausgestellt, oh, Gott sei Dank war das so. Und das ist auch so, wenn man Schicksalsschläge erfährt oder wenn man geistliche Anfechtung hat. Wir haben das heute so schön in dem alten Lied gesungen. Dieses Nummer 154. Sollte ich mein Gott 254 nicht singen, sollte ich mein Gott nicht singen, die Strophe 8. Seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter seien. Dennoch, wenn ich es recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke und mich von der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch das Kreuz zu ihm lenke. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Also Gott gebraucht auch solche Dinge, die uns wirklich hart ankommen, zum Guten, zum Segen. Christus hat den Sieg errungen. Und Christus sitzt zur Rechten Gottes und er setzt seine Herrschaft in der Welt durch. Und diese Wahrheit muss die Grundlage unseres Lebens sein. Unseres Glaubenskampfes, auch unseres Zeugendienstes. Und wenn das so ist, dann können wir Paulus verstehen und mit ihm sprechen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes. Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wenn Christus für dich alles ist, dann möchtest du ihn verherrlichen. Auch wenn es heißt, dass du dabei in eine Not geführt wirst. Dass du Dinge opfern musst, vielleicht, dass es sogar bedeutet, sein Leben zu lassen. Alles, was mich mehr mit Christus verbindet, das ist dann für mich ein Gewinn. Und der Tod verbindet mich voll und ganz vollkommen mit Christus. Deshalb kann Paulus so sprechen. Also die Grundlage unserer Ermutigung ist der Sieg Christi und seine souveräne Herrschaft in der Welt. Und nun wollen wir uns noch zwei Dinge anschauen, durch welche wir uns auf dieser Grundlage gegenseitig ermutigen können. Und die eine Sache ist die Ermutigung durch gegenseitigen aufopfernden Dienst. Also die Botschaft, die Wahrheit über die Souveränität Gottes soll uns jetzt nicht dazu veranlassen, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, Gott kümmert sich eh um alles, es ist jetzt ja souverän. Sondern das bedeutet für uns, dass wir uns füreinander aufopfern sollen. Und dazu müssen wir uns jetzt nochmal die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi anschauen. Das wird also durch den ganzen Brief hindurch deutlich, das war eine sehr persönliche, innigliche Beziehung. Sie waren wirklich von Herzen füreinander interessiert und umeinander besorgt. Also Paulus ist ins Gefängnis gekommen, er wurde sogar von christlichen Verkündigern verleumdet, hatte keinen guten Stand unter vielen christlichen Gruppierungen, aber die Philipper haben es sich nicht nehmen lassen, den Mann mit dem wohlklingenden Namen Epaphroditus, falls ihr noch nach Namen sucht für eure Söhne, Epaphroditus zu ihm zu senden und ihm zu dienen und zu trösten. Also die haben nicht einfach, ja, Paulus, wir beten für dich. Oder wir haben Paulus vielleicht auch einen Brief geschickt oder ein kleines Care-Paket. Sie haben gleich einen Gesandten geschickt, einen Diener. Und Epaphroditus wiederum, der nahm dann eine lange und beschwerliche Reise in Kauf und in dieser Mission ist er fast draufgegangen. Er wurde krank, so krank, dass er fast gestorben ist. Aber nicht, dass Epaphroditus sich dann gesagt hat, ach du Hilfe, auf was habe ich mich hier eingelassen? Ich hätte mal lieber zu Hause bleiben sollen. Nicht, dass er sich Sorgen um sich gemacht hätte, sondern worum sorgt sich Epaphroditus? Er sorgt sich darum, dass jetzt seine Gemeinde zu Hause aufgrund von ihm noch mehr Sorgen hat. Er sorgt sich um seine Geschwister. Paulus schreibt von ihm, er war sein Bruder, sein Mitarbeiter, sein Mitstreiter, also einer, der wirklich an der Seite von Paulus stand und mit ihm eingetreten ist für Christus. Und er war sein Diener. Er hat sich aufgeopfert für Paulus und für seine Gemeinde. Er hat keine Mühen gescheut und hat sich selbst nicht geschont. Leute, was muss das für eine Ermutigung für Paulus gewesen sein? Stellt euch vor, ihr seid in Not. Ihr wisst nicht mehr weiter, ihr seht nur noch schwarz, ihr habt irgendwas verbockt oder ihr habt einfach Angst oder keine Hoffnung mehr. Versucht euch in diese Lage rein zu versetzen. Und dann kommt jemand, der euch zur Seite steht, der für euch einsteht, der euch hilft, wo es nur geht. Es ist nicht nur einfach eine Hilfe. Man steht nicht mehr alleine da. Im Prediger lesen wir 4, Vers 9, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine den anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Liebe Geschwister, wir sind keine Einzelkämpfer. Erst recht in unserem Glaubensleben sind wir keine Einzelkämpfer. Wir brauchen einander, wenn wir evangelisieren, wenn wir beten, wenn wir gegen unsere Sünden kämpfen und wenn wir entmutigt sind. Stell dir einfach mal vor, du musst umziehen. Unsere Gemeinde ist eine Gemeinde des Umzugs. Wir haben also jedes Jahr mehrere Umzüge und wir sind alle in Form und wissen, wie das läuft. Aber nur stell dir mal vor, du musst umziehen und bist alleine. Und du musst wirklich den ganzen Kladderadatsch in Kisten packen. Und dann musst du all deine Möbel auseinandernehmen, weil du kannst sie ja nicht insgesamt tragen. Du bist ja nur alleine. Dann musst du jedes einzeln runtertragen vom dritten Stockwerk und dann alles ins Auto und so weiter. Und wirklich alles hoch. Puh, es ist eine nie endende Arbeit. Es ist so, jede Kiste, die du runterträgst, erinnert dich nur an die 100, die noch oben stehen. Und jetzt kommt jemand vorbei und hilft dir. Oh, schon eine einzige Person wäre... Wir sind zu zweit. Ja? Stell dir vor, drei oder vier kommen. Und so ist es auch im Glaubensding. So ist es auch im geistlichen Ding. Paulus war so dankbar für Epaphroditus. Und was macht er nun? Er weiß, dass auch die Philipper seine Hilfe und seine Ermutigung brauchen. Er wurde ermutigt, er weiß, die sind immer noch in Trübsal. Was kann ich für sie machen? Was macht Paulus? Er sendet ihnen Epaphroditus, nachdem er wieder gesund geworden ist, zurück. Damit auch die Philipper wieder getröstet werden. Die haben sich solche Sorgen um Paulus gemacht, jetzt noch um Epaphroditus. Er sendet ihn wieder zurück. Aber nicht nur das. Paulus liegt diese Gemeinde so sehr am Herzen, dass er auch noch Timotheus zu ihnen schickt. Schaut, was er über Timotheus schreibt. Nochmal Kapitel 2, Vers 19. Ich hoffe aber an dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Also Paulus hat vor Ort kaum noch Mitarbeiter, die treu zu ihm stehen. Da ist nur noch sein Sohn im Glauben, Timotheus. Und dieser Timotheus, dem so wichtig ist, so ans Herz gewachsen ist, sagt er, den will ich jetzt, sobald es nur geht, zu euch senden. Merkt ihr, die kümmern sich umeinander. Sie suchen Gemeinschaft. Sie opfern sich füreinander auf. um sich im Glauben zu stärken. Ich denke, das sind ganz praktische Lektionen für uns. Ja, wie viele Stunden am Tag und in der Woche beschäftigst du dich mit dir, mit deinen Gedanken und mit deinen Belangen? Und wisst ihr was, wenn dann jemand kommt und irgendwas braucht, dann ist das für uns in dem Fall meistens irgendwie eine Störung. Ich hatte doch noch so viel vor. Ich habe noch so viel auf dem Zettel. Ich muss doch noch das und das machen. Jetzt muss ich vielleicht denen was mal helfen. Oder ruft er an oder was auch immer. Ich hatte, ich war letztes Jahr bei diesem Seminar, Seelsorgeseminar, und der Seelsorger, der das machte, der sagte, ja, also was ich absolut nicht leiden konnte, das war, wenn ich unterbrochen werde. Und er ist aber Pastor geworden. Also der Beruf, der für Unterbrechung steht. Und irgendwann hat er das gecheckt, ja. Jedes Mal, wenn es klingelt, jedes Mal, wenn es Telefon, irgendwie, ja, so, oh. Und bis er kapiert, nee, das ist ja eigentlich meine Aufgabe. Das ist ja darum, wo es geht. Also seht, was es für ein wichtiger und herrlicher Dienst ist, wenn man seine Glaubensgeschwister ermutigen kann. Und tatsächlich, es gehört Aufopferung dazu. Paulus und die Philipper, die sind von Herzen füreinander interessiert. Sie wollen übereinander Bescheid wissen. Und das führt uns jetzt zum nächsten praktischen Punkt, zur nächsten praktischen Lektion, wie wir uns ermutigen können. Sie wollen voneinander Bescheid wissen, damit sie füreinander beten können. Also wir hatten die Ermutigung durch gegenseitig aufopfernden Dienst. Und jetzt der letzte Punkt, Ermutigung durch Fürbitte. Und zwar für was? Für geistliches Wachstum. Ermutigung durch Fürbitte für geistliches Wachstum. Und wisst ihr, das ist keine Nebensache. So, ja, wir beten für euch. Seht, wie Paulus seinen Brief beginnt. Kapitel 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freude und Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wenn wir an Fürbitte denken, dann denken wir an was? Paulus hatte die Gemeinde in Philippi vor Augen. Diese Gemeinde, sie wird verfolgt. Ach Herr, schenkt, dass die Verfolger nachlassen. Schenkt auch, dass sie besseren Stand in der Stadt bekommen, dass sie beliebter werden. Ach und die Kinder in der Gemeinde, die werden ja alle isoliert, die werden ja alle gehänselt in der Schule. Schenkt, dass die Kinder da durchhalten und Freunde finden. Und die Handwerker in der Gemeinde, ja, die haben gar keine Aufträge mehr. Denn sie sind ja jetzt Christen und nehmen nicht mehr am Götzenkult teil. Der Handwerkergilde, ach schenkt, dass sie wieder Aufträge bekommen. Und die Gottesdienste, der Raum ist viel zu klein geworden, schenkt, dass sie einen größeren Raum bekommen. Paulus hätte so viele Gründe, für die Philipper zu beten. Und so denken wir ja auch übereinander. Wir haben so viel Anliegen, wo wir Fürbitte tun sollen. Aber es gibt noch etwas viel Wichtigeres als diese vielen kleinen Fürbittanliegen. Schaut, Vers 9, kommt dann Paulus endlich zu dem, wofür er betet. Kapitel 1, Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Wisst ihr, was Paulus bittet, immer wenn er an seine Glaubensgeschwister denkt? In allen seinen Gebeten, für jedes einzelne Mitglied in Philippi um geistliches Wachstum. Und das muss unser Hauptanliegen sein. Wachstum im Glauben. Dass wir in der Beziehung zu Christus fester werden. Dass sie enger wird. Dass sie lebendiger wird. Gerade wenn der andere in Not kommt. Natürlich bete ich dafür, dass Gott diese Not beseitigt, dass er ihm aus der Not heraus hilft. Aber noch wichtiger ist, dass er ermutigt wird durch sein Wachstum im Glauben, dass er mehr mit Gott verbunden wird, dass er erkennt, Gott ist souverän, auch wenn ich in Not und Leid hineinkomme. Ja, Punkt 1 wieder. Und dass dann Gott diese Not gebrauchen möge, um die Geduld und die Hoffnung und den Glauben zu stärken, so wie er es versprochen hat. Wisst ihr, ich glaube, es ist doch so, Not und Leid, das bringt jeden von uns nicht sofort zum Lobpreis. Danke, Herr, dass ich jetzt wieder im Stau stehen darf. Wer hat das Gebet im letzten Stau gebetet? Danke, Herr, für diesen Schicksalsschlag. Danke, Herr, dass ich jetzt schon seit Monaten dieses geistliche Tief habe. Auf die Idee kommen wir natürlich nicht. Ist doch irgendwie verständlich. Wir sind ernüchtert, entmutigt und wir beginnen vielleicht sogar zu zweifeln und mit Sicherheit klagen wir. Warum muss mir das so passieren? Gott muss uns die Augen für sein Wirken öffnen und dafür, dass er es gut mit uns meint und uns tatsächlich alle Dinge zum Besten dienen. Da kann nur Gott uns die Augen öffnen und deshalb müssen wir füreinander beten. Und wie herrlich ist es, wenn wir dann von einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester hören, ich habe mich tatsächlich durch eure Gebete getragen und ermutigt gefühlt. Und wie herrlich ist es, wenn wir selber diese Ermutigung erfahren dürfen. Und wisst ihr was? Selbst Paulus, der große Apostel, der straight seinen Weg bis ins Gefängnis und bis in den Tod gegangen ist, auch er sagt, ich brauche so dringend eure Fürbitte. Weil ihr für mich bittet, schreibt er hier, weiß ich, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Ich brauche eure Fürbitte für meinen Dienst und dass ich mutig das Wort verkünden kann. Und so geht es jedem von uns. Wir brauchen diese gemeinsame Fürbitte für geistliches Wachstum. Spurgeon hat gesagt, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann damit den Himmel öffnen. Und bei ihm war das so, ja, er hatte dieses Tabernakel, diese große Kirche und oben war der Saal, da trafen sich Woche für Woche ungefähr 6000 Leute zum Gottesdienst, also ein paar mehr als bei uns. Aber die hatten auch einen Keller unten drunter und in diesem Raum war ein Kellerraum, war ein Gebetsraum unter dem Saal. Und dort waren immer, wenn Spurgeon oben predigte, unten Mitarbeiter, die haben gebetet. Und die Mitarbeiter sind dann irgendwann zu Spurgeon gegangen und haben gesagt, du hör mal, jetzt kommen ja Woche für Woche Tausende. Deine Predigten werden direkt dann Montag nach New York gekabelt. In der führenden Presse werden sie abgedruckt und von allen Leuten gelesen und es ist eine Erweckung, täglich bekehren sich Leute. Können wir jetzt vielleicht mit hoch zum Gottesdienst kommen? Also so nicht, aber müssen wir jetzt noch weiter beten. Und Spurgeon hat nur eins gesagt, sagt mir, wann ihr aufhören werdet, für mich zu beten und ich sage euch, wann ich aufhören werde, zu sehen. Wisst ihr, betet für die evangelistischen Spaziergänge, die wir machen, wenn wir Leute ansprechen. Wir können doch den Leuten nicht das Herz öffnen. Betet für den Kindergottesdienst, für die Kinderstunde, dass der Herr die Kinder zu sich zieht. Betet für all die in der Gemeinde, die Aufgaben und Ämter übernommen haben, dass sie es mit Herzen und mit Freude tun. Betet für die befreundeten Gemeinden von uns. Ja, wir sind verbunden mit den Gießnern, mit der Gemeinde in Wüsten und Duisburg, mit Gemeinden in Amerika. Und jeder von euch kennt sicherlich auch Gemeinden, die ihm am Herzen liegen, wo er Freunde hat. Betet für diese Gemeinden. Die Geschwister brauchen unsere Fürbitte. Lasst uns in den Nöten und Problemen, von denen wir alle immer wieder betroffen sind, in dieser Weise füreinander beten. Und lasst uns auch wie Epaphroditus und Timotheus einander dienen, uns einander zur Seite stehen. Und lasst uns in entmutigenden Situationen auf Jesus blicken und uns seine souveräne Herrschaft sehen. Und wenn wir das tun, dann können wir tatsächlich mehr und mehr mit Paulus sprechen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.